Hallo und herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir sind quasi mitten in Serotonin von Michel Houellebecq. Wir sind in Folge 3 von Seite 98 bis 147. Welche Ausgabe lesen wir denn, Lukas?
Die aus dem Dumont Verlag in Köln, die einzige deutschsprachige Ausgabe.
Ja. Okay, magst du uns kurz nochmal reinholen, was bis jetzt so passiert ist vielleicht?
Das ist schon bezeichnend, dass du das mit so einem passiert ist sagst, weil so richtig viel ist gar nicht passiert. Also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Folge. Wir haben hier sehr viel Gedanken tatsächlich, sondern man kann sagen, eigentliche Handlung ist jetzt nicht unbedingt das, was Serotonin ja als dominantes Merkmal kennzeichnet. Also ich hole uns mal rein. Wir verfolgen weiterhin den Weg von Florent-Claude Labrouste, 46 Jahre alt, ein Agraringenieur im französischen Landwirtschaftsministerium, von dem wir so ein paar Sachen zu Beginn schon erfahren. Er hasst seinen Vornamen, er hält sich selbst für ein substanzloses Weichei und er nimmt Antidepressiva, genau genommen ein Antidepressiva mit dem Namen Captorix war es, genau, Captorix, was den Serotoninspiegel, also Serotonin, ein Hormon, den Serotoninspiegel im Körper erhöht, sodass man ja fröhlicher ist, besser drauf ist und so, ne, was so ein Antidepressivum halt macht. Und wir haben hier eine Rahmenhandlung, in der die Person so ein bisschen zurückblickt auf sein Leben und dann haben wir eben diese, diese einzelnen Einblicke in verschiedene Stationen, in das Leben von Florent Claude. Er blickt sehr, sehr zynisch auf diese einzelnen Stationen zurück, die nicht linear gezeigt werden oder uns erklärt werden, sondern es geht so ein bisschen sehr durcheinander und es hat, das merkt man relativ schnell, viel zu tun mit ehemaligen verflossenen Liebschaften, kann man sagen. So ist der erste Eindruck, den wir bekommen, einer Beziehung mit einer Japanerin namens Yuzu. Wir gucken so ein bisschen rein in den Urlaub, den die beiden in Spanien hatten. Die beiden leben eigentlich in einem Apartment in Paris. Und das ist alles gekennzeichnet von einer sehr großen Traurigkeit, einer Entfremdung, von Selbstmitleid. Gleichzeitig aber auch einer seltsamen Akzeptanz dieser ganzen Sinnlosigkeit. Und irgendwie scheint er sich mit dieser traurigen Situation so ein bisschen arrangiert zu haben. So. Außer, dass immer mal wieder so dunkle Gedanken von ihm hervorzukommen scheinen, also so fantasiert er beispielsweise über einen Mord an Yuzu, verwirft das dann allerdings wiederum, denn es gibt ja sehr, sehr viele schöne Sachen, die man im Leben noch machen kann, außerhalb des Gefängnisses, in dem er dann landen würde. Zum Beispiel gibt es ja 14 Sorten Humus im Supermarkt, durch die man sich auch durchprobieren kann. Das sind so die kleinen Freuden des Alltags, sag mal. Das ist so das, was in der ersten Folge größtenteils passiert ist und ihr werdet jetzt feststellen, dass in der letzten Folge rein handlungstechnisch auch relativ wenig passiert ist, denn es dreht sich, wie gesagt, alles sehr, sehr stark um die Gedankenwelt von Florent. So stellt er sich zu Beginn die Frage, ob er eigentlich glücklich ist. Ich habe vergessen, was zu sagen. Er zieht ja dann aus seinem Haus raus, also er ermordet Yuzu nicht, sondern er zieht aus seinem Haus raus in ein Hotel, stellt sich dann die Frage, ob er eigentlich so glücklich ist. Er sucht im Verlaufe der Seiten einen Psychiater auf und lässt sich eben das Captorix verschreiben, was eben zu Beginn des Romans bereits erwähnt wird. Und dann hat er so ein paar Gedanken, ganz kurze Gedanken an eine verflossene Liebe namens Claire, die er auch sofort anruft und mit ihr etwas ausmachen möchte. Von dem eigentlichen Gespräch erfahren wir gar nichts, denn die Gedanken gehen sofort zurück an eine andere verflossene Dame, die er im College oder in der Universität kennengelernt hat. Eine Dänin namens Kate. Und hat aber auch alles nicht so richtig gut funktioniert. Die beiden mussten sich dann trennen. Und das ist dann im Prinzip das, wie so die letzten Seiten beim letzten Mal geendet sind. Und jetzt sagt uns Olli, wie es weitergeht. Was so der Inhalt der Seiten ist, die wir für diese Episode gelesen haben.
Er springt nach dem Rückblick von Kate direkt auf seine Zeit mit Claire zusammen. Und wir erfahren, dass die beiden sich 1999 zu einer Silvesterparty kennengelernt haben bei einem gemeinsamen Freund von ihm, der irgendwie verbandelt war mit ihren Freundinnen, die sie weniger als ihre Freundinnen bezeichnet hat, sondern eher als Schauspielerkolleginnen. Sie selber ist Schauspielerin in kleinen Nebenrollen in französischen Low-Budget-Filmen oder spricht Hörspiele ein und ist jetzt aktuell in einem Theaterstück nach Georges Bataille involviert, dankeschön. Das ist ein Schriftsteller und ein Philosoph. Die beiden sind seit 2 Monaten zusammen und sie zieht bei ihm ein, weil ihre Wohnung wohl so schlecht und in einem miserablen Zustand ist und sie sich eine Etagentoilette teilen muss mit 20 anderen Leuten, die so dreckig ist, dass sie dazu gezwungen ist, ein Abo bei einem Fitnessstudio abzuschließen, um dort entspannt und sauber duschen gehen zu können. Das Theaterstück erfährt recht gute Kritiken, was im späteren Verlauf erfahren wir noch, dass aus diesen Kritiken im Grunde nichts wird, denn die Schauspielkarriere von Claire bleibt da, wo sie gerade ist. Sie versucht irgendwie noch in die Mainstream-Welt reinzukommen, aber dafür ist sie als kühle Blonde, wie Florent sie beschreibt, passt sie dort nicht rein, weil der Mainstream gerade die vollbusige Latina braucht. Und Kate bleibt im Grunde arbeitslos, macht hier und da noch diese Hörspiele und meldet sich dann bei der Arbeitsagentur und bietet Räume und Ateliers für erwerbslose Künstler an. Die Beziehung zu ihrer Mutter ist, naja, gelinde gesagt, also sie hasst ihre Mutter tatsächlich. Die stirbt bei einem Flugzeugabsturz, bei dem Flug AF-232 nach Rio de Janeiro, den es nicht gibt. Ich habe nachgeschaut, er klingt so echt. Ich dachte, es wäre so eins dieser Flugzeugunglücke, ja, die man so mal in den Nachrichten hat und die hat er dann irgendwie mit reingesponnen, aber den gibt es tatsächlich nicht. Claire erbt ihre riesige große Loftwohnung und beide ziehen dort ein. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ein alter Nähkomplex, glaube ich, gewesen oder irgendwie so ein Kleidungsverarbeitungskomplex. Riesenhohe Decken, 6 Meter hoch, großer Raum, Künstler und Bohème überall. Er nennt sie Bobos. Bobos als Abkürzung für Bourgeois, Bohème, also die reichen Freidenker sozusagen. Da können wir nachher noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Er arbeitet indes bei Monsanto und ist sehr daran interessiert und sehr bemüht, seinen Job jedem zu verheimlichen, weil er um den negativen Ruf der Firma weiß. Monsanto war schon mal in den Medien mit drin, das war so diese Glyphosat-Affäre, als dieses rauskam. Monsanto sind auch die, die Agent Orange entwickelt haben, um dieses Entlaubungsmittel zum Vietnamkrieg dann irgendwie, also Hardcore-Chemieunternehmen, kein guter Ruf. Er besitzt aber so viel Wissen und so eine Eloquenz, dass er sich on the fly andere Berufe ausdenken kann oder andere Stellen innerhalb dieser Firma, um dann irgendwie damit gut hausieren zu gehen. Er schmeißt den Job hin bei Monsanto und sucht sich einen in der Region Basse-Normandie im Rahmen einer ehemaligen Vereinigung, kommt er darauf. Und ist jetzt dafür zuständig, eine neue Struktur zu schaffen für den Export von französischem Käse.
Die Taskforce ist das. Ne?
Es wird als Taskforce bezeichnet, um neue Ideen zu schaffen. Man könnte doch bei dem Museum an der Normandie, wo die Landung der Normandie stattgefunden hat, man könnte doch dann am Ausgang zum Beispiel Käsehäppchen servieren und Käse verkaufen. Das findet dieser Chef bei dem Bewerbungsgespräch so gut, dass er postwendend eingestellt wurde. Dafür muss er umziehen und er mietet sich ein Fachwerkhaus in der Nähe, also in dieser Gegend, in der Nähe von Clessy. Das ist ziemlich westlich von Paris und das ist, glaube ich, 2 Stunden Zugfahrt, wird beschrieben. Claire aber bleibt in Paris wegen ihrer Castings. Er hätte ihr zwar vorgeschlagen, na gut, dann kannst du doch eigentlich herkommen und fährst dann für die Castings zurück nach Paris, aber irgendwie hat sie in der Zeit recht viele, irgendwie 10 in der Woche und das würde irgendwie gar keinen Sinn machen. Also führen sie erstmal eine Fernbeziehung, indem er nach Paris führt. Aber schnell kommt er darauf, dass der Kontakt immer weniger wird und er eigentlich immer weniger oft nach Paris fährt. Erst unter Vorwänden und dann später einfach gar nicht mehr, bis die beiden sich irgendwie voneinander entfernt haben. Dann gibt es einen riesengroßen Zeitsprung bis zum Anruf bei Claire. Also wir sind quasi jetzt gerade im Hotelzimmer, haben Claire angerufen, er hat Claire angerufen und es sind noch ungefähr 3 Stunden hin. Er bereitet sich jetzt so ein bisschen vor und schaut ein bisschen Fernsehen und bedient sich der sogenannten Telemantie. Telemantie scheint ein Begriff von Florent zu sein, beziehungsweise von Michel Houellebecq, bei dem es darum geht, wenn Entscheidungen getroffen werden, bedient man sich einer zufällig aufgeschlagenen Seite eines Buches und interpretiert den Satz, wie man das so braucht. Also eine Zufälligkeit, und das macht er mit dem Fernseher. Er schaltet den Fernseher an und es gibt einen Bericht über Laurent Baffy, das ist ein Komiker, der viel mit versteckter Kamera und Pranks gemacht hat. Und der Fazit des Berichts ist, er war ein feiner Mensch. Und damit scheint Florent auch in das Date zu gehen. Er ist eine halbe Stunde früher im Restaurant, gegen 20 Uhr. Er wirkt sehr nervös. Der Kellner ist ihm sehr, sehr wohlgesonnen und bedient ihn sehr wohlwollend und bringt ihm eine Menge Grissini, das sind so kleine Knabberstangen, und einen dreifachen Whisky, und damit er sich so ein bisschen beruhigen kann. 20.30 Uhr kommt Claire, offensichtlich betrunken, denn sie muss sich an den Stühlen und den Tischen auf dem Weg zu ihm festhalten, damit sie da nicht irgendwie ins Stolpern gerät. Florent selber tut so, als freue er sich, sie zu sehen, und sagt ihr, wie fit sie doch aussehe. Das nimmt sie so erstmal skeptisch an und lächelt dann so irgendwie kokett, hat er es beschrieben. Sie bestellen sich Essen, wir erfahren wieder was über die Speisekarte und es gibt eine Menge Wein. Er selber hält sich mit seinen persönlichen Themen zurück, also hat sie die Bühne, um ihm einen Abriss von ihren letzten 20 Jahren zu geben. Trotz der traurigen Natur ihrer Erzählung genießt Florent seine Jakobsmuscheln. Das ist tatsächlich ein harter Cut im Satz. Also die Sätze sind nur mit einem Komma verbunden. Sie erzählt von ihren Depressionen und gescheiterten Beziehungen und dass eigentlich Florent nur ihre einzige Liebe war oder der einzige war, der sie geliebt hat. Und dass es irgendwie alles nicht so gut läuft. Aber die Muscheln, die schmecken sehr, sehr gut. Ach ja, es gibt auch noch gekühlte Baisertorte mit passierten Himbeeren dazu. Das ist auch nicht schlecht. Sie erkundigt sich nicht bei ihm, wie es ihm so geht und was er so gemacht hat. Und das hat er irgendwie erwartet. So auf irgendeine Art und Weise hat er gedacht, jetzt wird er auch gefragt, was los ist. Er geht mit zu ihr, eher so, um die Wohnung nochmal zu sehen. Also diese Loftwohnung, von der ich erzählt habe, weil die ja auch da 2 Jahre lang gelebt haben. Und am Ende war es eigentlich nur der Sex, resümiert er, weshalb er mit ihr zusammen gewesen war. Allerdings, durch das Nehmen von Captorix, wir haben gelernt, das Antidepressivum schlägt sich sehr negativ auf die Libido aus, verhindert dies gemeinsamen Sex zwischen den beiden. Sie probiert es wohl irgendwie, sie macht sich da irgendwie an ihn ran, aber es funktioniert einfach nicht. Und das ist dann der ausschlaggebende Grund, dass er ihr von seiner gescheiterten Beziehung zu Yuzu erzählt und sie weiter trinkt und trinkt und trinkt, bis sie irgendwann einfach auf der Couch einschläft. Er allerdings zu müde ist, um nach Hause zu fahren. Also legt er sich irgendwie auf die Couch, dreht sich weg von ihr und schläft ein. Am nächsten Morgen treffen sich beide in der Küche und sie beginnt sofort wieder zu erzählen von sich und wie es ihr so geht und holt sogar ein Fotoalbum raus. Und er steht da mit seinem Instant-Kaffee und möchte eigentlich nur ein ordentliches Frühstück haben. Alle sollen die Klappe halten. Und ich möchte einen ordentlichen Kaffee haben. Sie trinkt schon Wodka während des Erzählens. Florent kennt die Geschichten, er kürzt die ab und drängt sie dazu. Komm, lass uns jetzt einfach gehen. Wir gehen jetzt frühstücken. Komm, ich brauche jetzt hier einen ordentlichen Kaffee. Ich brauche ein Croissant, ich brauche ein Brötchen, was auch immer. Gib mir irgendwas und dann los geht's. Sie fragt ihn über Yuzu aus und er beschreibt es als sehr, sehr mühevoll, darüber zu erzählen oder in menschlichen Interaktionen zu sein, ganz besonders mit ihr in Interaktion zu sein, und gibt im Grunde den Ball ganz schnell wieder an sie zurück, obwohl er ja eigentlich erwartet hat, dass er gefragt wird, wie sie geht, hat er keine Lust darauf, darüber zu sprechen. Sie berichtet weiter, bis sie 16 Jahre alt war, aber irgendwann ist Florent satt und beendet das Gespräch. Das lese ich mal lese ich vor, Seite 127 ganz unten, wer mitlesen möchte. Er sagt: Und an deinem 18. Geburtstag bist du dann abgehauen. Du hast eine Arbeit in der Bar, in der Bastille und ein Zimmer gefunden und dann sind wir uns begegnet. Meine Liebste, ich habe ganz vergessen, es zu erwähnen, aber ich habe um 10 Uhr einen Termin beim Kardiologen. Also dann, Küsschen, Küsschen, wir sprechen uns bald wieder. Legt einen 20-Euro-Schein auf den Tisch und verpisst sich. Wir haben noch erfahren, dass Claire einen Vater hatte, den sie mit 6 Jahren verloren hatte. Der Vater war wohl in recht angesehenen Kreisen unterwegs. Und letztendlich war er der Assistent des Architektes, der das Hochhaus gebaut hat, in dem Florent gewohnt hat. Also dieses Totem-Hochhaus. Das war so dieser ausschlaggebende Grund, warum sie sich darüber unterhalten haben. Der ist bei einem Autounfall gestorben, als sie 6 war. Ihre Mutter selber kam nicht so richtig mit Claire klar. Irgendwie hatten die keine Verbindung. Das hat irgendwie doch dann der Vater gemacht. Und musste in ein Mädcheninternat, aus dem sie dann geflüchtet ist mit 11 oder 12 Jahren.
Genau, das war so ein Orden, ne? So ein
christlicher Orden. So ein Ordensschwester, genau. Und seitdem waren Claire und ihre Mutter sexuelle Rivalinnen. Das bedeutete, dass Claire sich die Freunde ihrer Mutter geschnappt hat und mit denen geschlafen hat. Und andersrum die Mutter die Freunde von Claire geschnappt hat und mit denen geschlafen hat. Die Mutter selber ist gestorben bei dem Flugzeugabsturz, das hatte ich schon erwähnt. Und er resümiert so ein bisschen, dass es Claire ziemlich schlecht geht. Also sie würde auf jeden Fall weiter trinken und irgendwann würde sie Tabletten nehmen und dann würde sie in ihrer Bude alleine an ihrem Erbrochenen ersticken. Aber eigentlich hat sie noch ein paar gute Jahre, weil die anonymen Alkoholiker, manchen hat das ja was gebracht. Und es geht ihr ja noch immer nicht so schlimm wie Marie-Hélène. Und Marie-Hélène ist auch eine von den ehemaligen von ihm, die irgendwie ein psychischer Schub ereilt hatte und ihr deutlich zugesetzt hatte. Und er hat das so in Verbindung gebracht, dass das ja eigentlich ist das ja nichts, worüber Claire sich so ein bisschen beschweren sollte. Ja. So, wir machen einen Zeitsprung zurück nach der Beziehung zu Kate. Ja, habe ich mir aufgeschrieben, das muss jetzt stimmen einfach. Nicht zu Kate. Zu Claire.
Claire.
Genau. Also, er ist in der Situation, er ist für den Käseexport zuständig. Eigentlich in der Taskforce für Käseexport. Ja. Die zerfällt zusehends, weil sie absolut erfolglos ist und mit ihren Mitteln nicht weiterkommt. Und auf dem Weg zur Arbeit durchquert er immer einen Ort namens Thury-Harcourt. Und da erinnert er sich an einen alten Studienkollegen, den Aymeric Darcourt-Hollande. Und tatsächlich gehört dieses Schloss, was dort ist, gehört dieser Familie von Aymeric und auch ein Schloss Hollande, in dem Florent Aymeric besucht. Das Schloss selber ist sehr, sehr zerfallen und wir erfahren, dass Aymeric eigentlich ein großes Potenzial hatte. Er hätte bei Danone arbeiten können und hätte da irgendwie großes Geld scheffeln können in anderen großen Konzernen und hat sich aber letztendlich dazu entschieden, einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb aufzubauen. Und das macht er wohnhaft in diesem Schloss Hollande mit mehreren 100.000 Hektar oder was auch immer, das ist eine ganze Menge. Wir erfahren, dass das Schloss zerfallen ist und Aymeric dort mit seiner Frau Cécile wohnt. Die beiden haben Geldsorgen und müssen dieses Land Stück für Stück an Investoren verkaufen, die da kommen und sich dann irgendwie was abknapsen, nur damit sie über die Runden kommen. Seine Frau Cécile möchte am liebsten aus dem Schloss, in dem sie wohnen, ein Hotel machen. Allerdings ist Aymeric, ihr Mann, sehr skeptisch, was das angeht, weil im Grunde keine Infrastruktur da ist. Es gibt keine Touristen, es gibt keinen Durchgangsverkehr. Es ist nur die Leute, die dort wohnen und mehr nicht. Beide, Aymeric und Florent, hören Musik aus diesen 5000 Platten, die da rumstehen. Und auch hier verschweigt Florent seine eigentliche Arbeit und gerade das damit verbundene Scheitern. Cécile kommt nach Hause, freut sich zwar über den Besuch, dass endlich mal ihr Mann mal wieder einen Freund da hat und mal Kontakt zu irgendwem anders hat, wirkt aber sehr, sehr traurig und leidend. Florent verbringt dort 2 Tage und lässt sich den Hof zeigen und bemerkt immer mehr, dass er und sein ehemaliger Studienkollege Aymeric immer weniger miteinander zu tun haben. Ja, also Aymeric ist im Grunde ein Biobauer, der versucht alles Mögliche irgendwie richtig zu machen. Er nimmt kein Glyphosat, er nimmt keine chemischen Dünger, er nimmt nur das Beste, er nimmt die Rinder, die zwar weniger Milch geben, aber dafür gute Milch. So in diesem Rahmen. Das versteht tatsächlich Florent, damit kann der irgendwie mitgehen. Florent selber ist aber auf der anderen Seite des Marktes vielleicht oder in einer anderen Position des Marktes und merkt, dass die da beide irgendwie in 2 verschiedenen Welten leben. Und als er abfährt, überkommt ihn so eine gewisse Traurigkeit und so eine Melancholie. Wir wissen jetzt nicht so richtig was. Das hat er jetzt noch nicht so in Worte begriffen. Aber wir wissen das wohl, dass er selber noch nicht ahnt, dass die beste Zeit seines Lebens auf ihn wartet. Denn bald würde er Camille treffen. Und damit enden wir erstmal auf den Rückblick. Wie es weitergeht, wissen wir noch nicht.
Das war mal ein Cliffhanger, oder? Also, das ist auch so ein Moment, wo ich mir dachte, wir haben wirklich das Ende perfekt ausgewählt, um dann in die nächste Folge dann reinzustarten, weil das ist wirklich ein Cliffhanger gewesen.
Ja, ja. Ich muss gestehen, ich habe die ersten Satz vom nächsten auch gelesen. Ah. Und da geht's dann, das war dann sowas wie, aber bevor ich darauf eingehe, müssten wir noch mal kurz.
Ja, okay, sehr gut, ja.
Ja, also es scheint, also Camille scheint scheint was zu sein.
Ja. Ja gut, sie wurde ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ne? Also das ist.
Ja, aber von der wissen wir noch gar nichts.
Genau.
Ja, ja. So, wir wissen jetzt, wie er seine Frauen beurteilt und offensichtlich die beste Zeit seines Lebens. Also eine Bewertung in der Form kam ja auch noch nicht vor.
Ja. Genau. Wie er seine Frauen beurteilt, ist ja schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe mir als erstes, für mich war es tatsächlich relativ einfach, das so ein bisschen zu gliedern. Hier, denn es ist ja erstmal eine ganz, ganz lange Zeit zu Beginn, in der wir im Prinzip ja etwas über Claire erfahren und über die Beziehung von Florent und Claire. Und deswegen lass uns doch damit einfach mal anfangen.
Ja, gerne.
So, würde ich sagen. Ja. Ne? Es ist auch hier sehr, sehr schnell ersichtlich, dass Florent Claire größtenteils als sexuelles Objekt sieht. Also ich habe da mich dran erinnert, es gibt auch einen Satz, wo er dann nach einer Zeit, in der er so ein bisschen über die Vergangenheit spricht, dann den Satz sagt, wir schliefen jetzt seit 2 Monaten miteinander, also nicht im Sinne von, wir sind seit 2 Monaten ein Paar, wir sind irgendwie zusammen, sondern ja, wir schliefen miteinander. Mhm. Und das ist interessant, da er ja auch sehr, sehr viel davon berichtet, von den sexuellen Erfahrungen, die er mit ihr hatte. Also nicht viel, das, so kann man es vielleicht nicht sagen, aber das sind so vielleicht die Sachen, die am ehesten im Kopf bleiben, wenn er dann im Prinzip so ihr leicht nymphomanisches Verhältnis so ein bisschen erzählt, dass sie im Prinzip im Alltag immer mal wieder ihm einfach mal zwischendurch in den Schritt greift und dann geht es im Prinzip los. Einmal ist das, glaube ich, auch in einem Wartezimmer der Fall und das hat die Patienten, die drumherum so saßen, so ein bisschen verstört, so wurde das gesagt, ne? Und zugleich bekommen wir ja auch so einen gewissen optischen Eindruck von ihr, ne? Also, dass sie sowas Helles hat, sowas Zartes, so blonde Haare, ne? So ein
Blass stelle ich sie mir vor.
Bitte?
Blass stelle ich sie mir
genau,
vor.
Genau, ja. Das hat so ein bisschen was Engelshaftes irgendwie.
Ja,
ne?
Ja.
Ohne dass man es jetzt christlich gleich deuten muss oder sowas, aber das hat sowas Zartes und da hilft natürlich auch dann dieser Vergleich zu den Latino-Sex-Bomben, wie es hier, glaube ich, genannt wird, oder so ähnlich wird es zumindest genannt, ne? Was ja dann so einen Gegensatz direkt aufmacht, dann irgendwie,
ja,
so dass wir dann im Prinzip gleich sowas, nicht dieses Sexbombenhafte und dieses
Extrovertierte. Üppige. Ich glaube, ich sehe sie auch nicht extrovertiert.
Nee, auf keinen Fall. Eigentlich nicht, ne? Also das Interessante ist ja, dass sie ja auch als so eine gescheiterte Existenz, was ihr Berufsleben angeht, so ein bisschen gezeigt wird. Und diese Art von Film oder von Stücken, die sie da macht, die ja sehr in so einem arthausigen Bereich dann sein sollen, die ja sehr beschrieben werden, ne? Dass das ja auch etwas ist, was jetzt nicht gerade, oder was zumindest erstmal hier in ihrer Charakterisierung darauf schließen lässt, dass das eben gerade nicht so eine Persönlichkeit ist, die so wunderbar ins Mainstream-Unterhaltungskino passt, wo sie ja eigentlich hin will. Ne?
Obwohl eigentlich, sie mag diese Art von Theater und Text ja gar nicht. Wird ja, ja auch beschrieben. Also sie steht ja eher wirklich auf dieses Mainstream-Zeug, so auf die Blockbuster-Filme. Das Zeug braucht sie. Mhm. Und stattdessen kommt sie mit der Arzi-Fazi-Art, kommt sie irgendwie in den subventionierten Theatern an. Mhm. Und ich finde es so interessant, als du gesagt hast, dass sie so nymphomanisch unterwegs ist. Das beschreibt ja im Grunde diese Form von Liebe, wie er sie in der letzten Folge beschrieben hat, denn die Frau ist aktiv und holt den Mann in seine Welt und der Sex ist dafür da, ihn zu erobern und ihn dazu bringen, dass sie geliebt wird. Mhm. So. Und das, so ist es ja und das findet er ja gut. Ja? Mhm. Und das war ja bei Yuzu war das ja ähnlich. Mhm. Ja, die sind ja alle so da gewesen. Und ich will mal ganz kurz den einen Satz vorlesen. Der ist auf Seite 98, glaube ich, ganz oben schon. Da geht es um ihre Haltung zum Leben. So. Er schreibt, also Florent schreibt, ich lese einmal von vorne vor, ja? Hm. Am Ende geht es einem doch immer um die laufenden Kosten. Claire hatte ihren Teil am Melodramen gehabt. Sie hat eine bewegte Zeit durchgemacht, ohne dem Glück wirklich nahe zu kommen. Aber wer schaffe das schon, meinte sie. Niemand sei mehr glücklich im Abendland, meinte sie weiter. Niemals mehr. Wir müssten das Glück als einen vergangenen Traum betrachten. Die historischen Bedingungen seien schlicht nicht mehr gegeben. Es ist so richtig so eine fatalistische Haltung. Es ist so schlimm, wie es ist, wird es bleiben. Ich kann nichts dagegen tun. Besser wird es nicht.
Mhm. Ja.
Und in der Form treffen die beiden sich ja. Vereint im Fatalismus.
Genau, ja. Aber diese Einstellung, das ist ja jetzt nichts, was explizit beschrieben wird, aber dieser Fatalismus und vielleicht auch dieser Zynismus gegenüber dem Leben ist ja was viele Menschen dann wahrscheinlich betrifft. Also das ist ja etwas, was wir an Florent so als Beispiel über den Roman hinweg so serviert bekommen, aber wo es ja immer wieder die Hinweise gibt, ja eigentlich ist doch diese ganze Gesellschaft irgendwie so ein bisschen krank irgendwie, ne? Oder irgendwie erkrankt oder irgendwie scheinen ganz viele Menschen dieses Problem zu haben oder so Probleme zu haben, die in diese Richtung gehen, wie zum Beispiel mit den, das hat man in der letzten Episode, als es darum ging, dass viele Menschen, wenn sie die Möglichkeit hätten oder wenn sie irgendwie kommuniziert bekommen würden, dass das ja normal ist, ihre Familie und ihre Freunde dann wahrscheinlich auch mal verlassen würden und so, ne? Das ist ja etwas, was da schon aufgegriffen wird.
Ja.
Und das finde ich interessant, dass wir hier diese beiden Menschen haben, die ja lustigerweise, und das zieht sich eigentlich bei den anderen Figuren auch so ein bisschen durch, die ja eigentlich psychologisiert werden, wo ja immer wieder erklärt wird, dass es irgendwelche individuellen Probleme gibt, die vielleicht auch in der Kindheit irgendwie hervorgekommen sind. Also es gibt ja gerade bei Claire das Beispiel mit dem komplizierten Elternhaus und so, ne? Wir hatten das auch bei Florent, wo wir aus seiner Sicht die ganze Zeit irgendwelche Gefühle mitbekommen, die irgendwie vielleicht auch, also der auch ja dieses Elternhaus hatte, was so ein bisschen schwierig war, aber wo wir auch so...
Nö, aber das sieht er ja gar nicht ein, ne? Seine genau. Kindheit war ja glücklich.
Genau, ja, aber die Eltern hätten wahrscheinlich ganz gern gehabt, dass er rausgeht so aus dem Haus oder könnte es schlecht...
Aber am Ende haben sich halt beide umgebracht, ne?
Genau, ja. Ja, das stimmt. Ja,
also,
genau. Ja, ein bisschen martialisch drüber zu lachen, aber ja,
könnte man ja auch nochmal also extrapolieren, was das bedeuten könnte, so. Ja, ja, was genau. Damit einhergeht. So.
Ja, ja.
Ja, stimmt schon.
Aber wir hatten ja auch bei dieser, ich habe jetzt gerade den Namen, der ist mir entfallen, diesen psychotischen Schock hatte. Hast du den gerade?
Marie-Hélène.
Genau, Marie-Hélène. Da hatten wir ja auch gerade dieses Beispiel, dass hier von einem psychotischen Schock gesprochen wird.
Schub.
Ne? Mhm. Und wir haben ja die ganze Zeit dann werden in so einen Modus versetzt für meine Begriffe, dass wir eigentlich versuchen zu psychologisieren und die ganze Zeit uns zu fragen, okay, was hat dazu geführt, dass diese Menschen jene Gedanken haben und wie sind sie dazu gekommen? Aber zugleich scheint es ja allen möglichen Leuten so zu gehen, ne? Auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wo ja dann wiederum so eine gesellschaftliche Macht aufgemacht wird irgendwie, ne?
Das verstehe ich nicht.
Das verstehst du nicht?
Nee, erklär's nochmal anders.
Also im Sinne von, dass ja gesagt wird, viele Menschen haben ja anscheinend große Probleme und das scheint irgendwie alle so ein bisschen zu betreffen. Also so ein gesellschaftlicher Überbau, der da
drüber steht. Das, was ich vorgelesen habe gerade, oder was meinst du?
Nee, generell jetzt hier. Also auch mit dem, was wir zum Beispiel beim letzten Mal hatten, dass viele Menschen ihre Familien verlassen würden und so weiter.
Ach so, ja. Ja. Er verallgemeinert.
Genau, verallgemeinert. Also ganz, ganz vielen Menschen scheint es irgendwie so zu gehen. Und dann haben wir aber immer wieder diese Rückgriffe auf einzelne Figuren, wo es einzelne individuelle Hintergründe gibt, warum es diesen Menschen so schlecht geht. Ne? Ja. Also es scheint so ein Zusammenspiel zu geben zwischen gesellschaftlichen Problemen und individuellen psychologischen Gegebenheiten, Erfahrungen und so weiter, die dann für so eine kollektive Unzufriedenheit irgendwie sorgen.
Ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich dann die Tatsache ist oder ob das die Wahrnehmung von Florent ist. Denn wenn man Florent ist, mit seiner Haltung der Welt gegenüber und den Menschen gegenüber umgibt man sich entsprechend mit Menschen, die irgendwie dazu passen, ja. Und wenn er eben nur mit Leuten zu tun hat, die Probleme haben, die eine harte Kindheit haben und die dann im Erwachsenenalter damit vielleicht nicht klarkommen oder psychische Erkrankungen und Depressionen haben, dann kann er schon der Meinung sein, das haben alle. Ja, dann ist das diese Verallgemeinerung. Und es ist auch schön, das zu verallgemeinern, weil dann ist man ja nicht alleine. Das ist ja so ein Schutzding. Und ich glaube, das ist bei Claire, könnte das ja auch sein, wenn sie sagt, naja, gut, okay, wir haben alle Also, wenn alle nicht die Möglichkeit haben, glücklich zu werden, habe ich sie auch nicht. Und dann bin ich nicht die Einzige, die nicht glücklich wird. Und die anderen glücklich sind und ich unglücklich bleibe, dann ist das nicht so schlimm. Weil wir sind ja alle gemeinsam unglücklich. Dann ist das normal und normal ist ja gut. Ja, weißt du, was ich meine? So? Ich glaube, so in diese Richtung funktioniert das.
Dass man sich selbst nicht zu schlecht fühlt sozusagen oder ja, Frau Rohr sich selbst nicht zu schlecht fühlt, weil dieser relativ unglückliche oder monotone Gemütszustand, es betrifft eigentlich alle und dann ist das ja auch gut so.
Weil es normal ist. Ja, genau. Also hallo, es kommen alle Batterien und schmeißen die dann weg. Ist doch jetzt nicht so schlimm, ja, so. Oder was weiß ich, also es ist ja wichtig, dann irgendwie trotzdem dazuzugehören, auch wenn sie, wenn man sich selber rausnimmt, aber es ist ja, man spricht sich das ja selber zu, ja, und wenn man damit nicht klar geht oder damit irgendwie einhergeht, dass das irgendwie ein Problem ist, dann ist es schöner zu sagen, wir haben alle dieses Problem und dann ist es halt einfach normal und dann ist es nicht mehr so schlimm. Weil wenn nur ich das habe, dann ist es schwierig, dann ist es schwer auszuhalten und dann muss ich vielleicht was ändern, damit es mir nicht mehr so gut geht. Und das will ich vielleicht auch nicht, weil es zu anstrengend ist oder warum auch immer. Deswegen einfach so, es geht ein schlecht und das immer und dann bleibt das so und das ist gut. Da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Genau. Schrank zu, Schlüssel weggeschmissen.
Ja. Genau. Genau. Und ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu diesem Blick, den er jetzt im Prinzip auf Claire hat. Das ist ja dieser sexualisierte Blick und sozusagen dieses Verlangen nach einem sexuellen Objekt aus der Vergangenheit, was er dann irgendwie aufwirft. Also das ist ja das Einzige, was er zu ihr so wirklich zu sagen hat.
Das war die Theorie vom letzten Mal. Ja. Es war ja gesagt, er ist mit Yuzo weg und jetzt braucht er irgendwas, was das als nächstes füllt. Ausgelöst oder nicht ausgelöst durch Capturix, das wissen wir noch nicht. Ja. Aber es wirkte so rein, so in dieses, okay, da läuft es nicht, also hole ich mir eine nächste. Das hatte er nämlich zwischendurch auch mal mit Yuzo am Anfang. Da war noch irgendeine. Ich weiß den Namen nicht mehr. War das Kate? Nee, war nicht Kate.
Nee, das hatte er.
Weißt du, was ich meine? Der hatte mal mit irgendeiner zu tun gehabt, zu Beginn der Beziehung von Kate, Yuzo, als es nicht mehr lief oder so. Ah, ja, und hat sich da mit irgendwem getroffen. Weißt du, was ich meine?
Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, nee.
Das kam irgendwie nochmal raus. Also jedenfalls ist er dabei, okay, wenn die nicht mehr ist, dann da irgendwie. Genau. Dann kommt die nächste.
Ja, und wir haben ja auch zu Zeiten im Spanienurlaub schon diese Vorstellung von Geschlechtsverkehr mit der Spanierin, die er da trifft und so, ne?
Wenn's um die Autoreife geht. Als es mit Yuzo nicht gelaufen
hat. Ja, genau. Also es geht im Prinzip die ganze Zeit um dieses Thema Sex. Und im Endeffekt ist das wahrscheinlich auch das, warum er Claire dann überhaupt anruft. Und
Entschuldigung, ich muss hier unterbrechen. Ja. Das ist schon eigentlich das Thema, aber er sagt's nicht, ne?
Ja, genau. Na, er umschreibt auch diese Vergangenheit so ein bisschen, er erzählt ja sehr viel von drumherum, ne? Als ob er das für uns so ein bisschen ausschmücken möchte, um zu rechtfertigen, dass er sie jetzt anruft. Aber eigentlich geht's, glaube ich, wirklich nur.
Er kann nicht alleine sein und braucht jetzt jemanden für die schnelle Nummer.
Richtig. Und er braucht das sogar sehr, sehr schnell. Das ist nämlich was mir aufgefallen ist, dass wir ja sehr, sehr lange Passagen im Verlauf dieses Buches haben, wo uns Ewigkeiten Gedanken mitgeteilt werden. Und gerade dieser Punkt von er legt auf, es ist 17.30 Uhr und es steht da. Es sind drei Stunden später, aber das sind nur zwei Seiten. Es geht ratzfatz und dann ist er sogar eine halbe Stunde früher in dem Restaurant oder in dem Kaffee, wo sie sich
treffen. Nach 10 Jahren Kontaktabbruch.
Ja, genau. Ja, also das muss jetzt ganz, ganz schnell gehen im Endeffekt. Ne?
Aber und gleichzeitig findet er das Ganze auch scheiße. Weil er ist ja da und weiß, das kann nichts werden.
Ja.
Das wird nichts, das ist eine schlechte Idee. Und es ist einfach blöde.
Aber warum ist das so? Was denkst du, warum das so ist? Warum er das so antizipiert schon, dass das nicht funktionieren wird? Ich habe eine Theorie,
Warte kurz, lass mich. Ja, erzähl mal deine Theorie und dann kann ich ein bisschen Zeit zum Überlegen.
Ich glaube, weil er einfach selber. Also für mich ist Claire in der Vergangenheit tatsächlich schon so eine Art Spiegel für Florent. Also so eine Person, die irgendwie so ein bisschen unerfolgreich ist in einer gewissen Weise, die irgendwie so ein Verlangen nach Sex die ganze Zeit hat. Mhm. Und wir kennen jetzt ihre Gedanken nicht, aber es ist vielleicht zu vermuten, dass sie auch im Endeffekt Sex gewollt hat von diesem Mann.
Sie hat ihn ja zu sich genommen und ist ihm da in die Hose gegangen.
Genau, aber wir wissen ja nicht, ob sie vielleicht dann doch sowas wie eine Intention von Liebe oder sowas dahinter noch hatte oder so. Ne? Das ist jetzt relativ schwer zu sagen. Sex ist es auf jeden Fall, aber wir wissen
ja nicht. Ja, ich glaube Liebe auch.
Ja, genau. So. Und der Punkt ist ja, dass er ja auch rechnen kann und dass die jetzt ja beide auch ein bisschen älter geworden ist und er sich selber ja auch beobachtet und als diesen 46-jährigen Loser selbst betrachtet. Und er antizipiert, glaube ich, schon, Claire ist ja auch nicht mehr so diese junge Frau, die ich damals hatte und die ich nicht jetzt versuche. Die Brünette
aus Spanien.
Genau, ja. Also sie ist nicht mehr so dieser Mensch, mit dem ich jetzt versuche, diese sexuelle Begierde irgendwie stillen zu können oder sowas. Ne? So wie das vielleicht, das ist ja auch ein Grund wahrscheinlich dafür, warum er sich ja eine 20 Jahre jüngere Freundin mit Yuzu gesucht hat. Ne? Dass er, ne? um sexuell aktiv zu sein einfach. Und er antizipiert, glaube ich, schon, das, was ich hier vorhabe oder dieses junge Mädchen, was ich von damals kenne, das wird jetzt nicht hier reinkommen, sondern es wird auch so eine ähnlich abgewrackte Person hier reinkommen, wie ich das auch selber bin. Und so ist es ja dann auch.
Ja, und das stützt seine Theorie von die Bedingung der Liebe heißt, möglichst großer Altersunterschied, keine gleiche Sprache, am besten keine gleiche Ethnie und so weiter. Und hier haben wir ja im Grunde zwei weiße französische Menschen im gleichen Alter. Mhm. Also alles das, was nicht für die Bedingung der Liebe spricht, aus seiner Sicht.
Genau. Und er kann sie auch nach wie vor sich nur als sexuelles Objekt vorstellen. Also er sagt ja dann danach auch, okay, sie hat jetzt viel Alkohol gehabt. Wahrscheinlich war sie in ihren frühen 40ern sogar so eine Person, die man locker als Cougar oder MILF bezeichnen könnte. Ja. Ne? Also auch da rein das sind ja Porno-Begriffe, ne? Oder Begriffe aus der Pornografie. Von daher ist das ja auch wieder diese Zuspitzung auf eine Identität.
Und trotzdem hat er so noch so ein Blick, sie kommt rein, wankt da rum und hält sich da so ein bisschen fest. Und das Erste, was er macht, ist die Gedanken darüber, dass sie sich so sehr betrinken muss, weil sie sich mit ihm trifft. Mhm. Ja, also er bezieht das irgendwie auf sich, dass das so unangenehm ist. Den Gedanken verwirft er ganz schnell. Und dann heißt es, naja, gut, vielleicht, es ist wahrscheinlich eher so, dass sie um die Zeit immer betrunken ist. Mhm. Was das weitere Zusammensein zwischen den beiden ja irgendwie deutlich macht, ja. Also sie trinkt ja im Grunde, bis sie abends irgendwie auf der Couch einschläft, im Sitzen irgendwie habe ich mir das so vorgestellt, dass sie so der Kopf so auf die Brust gesunken ist. Und meine, sie trinkt ja morgen dann gleich weiter. Und du hattest das ja mit es könnte ja Liebe bei ihr sein. Ich glaube, sie denkt das vielleicht. Es ist so ihre Vorstellung von Liebe. Sie hat im Grunde genau das Gleiche gemacht, was er mit ihr gemacht hat. Mhm. Und noch mehr, weil sie war ja der Meinung, er ist der Einzige gewesen, der sie jemals geliebt hat. Ja, und da hat sie 10 Jahre Beziehung oder 20 Jahre Beziehung noch zwischendurch gehabt. Mhm. Ja, und dann ruft er auch noch an. Ja, und holt sich den Kontakt wieder zu mir und will sich auch noch treffen und dann auch noch heute Abend. Mhm. Vielleicht war dieses Betrinken tatsächlich Nervosität-Ding oder beides mit Regelmäßigkeit. Und dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Es ist völlig gescheitert.
Ja. Vielleicht auch, weil ihr das generell nicht so oft passiert, dass sie sexuell begehrt wird. Das ist ja was dann dadurch aufgemacht wird, dass Florent ja gegen Ende dann sagt, das war es leider für sie, sie wird niemals im Leben wieder sexuell aktiv sein. Ne? Also das ist schon sowas, was er so ein bisschen antizipiert, wo er wahrscheinlich so die Vermutung hat, wahrscheinlich passiert ihr das nicht so oft. Und die einzige Möglichkeit, überhaupt in eine Situation zu kommen, die potenziell zu Sex führen könnte, wäre, dass im Prinzip er diese Vorstellung von ihr als junger Person eigentlich hat. Ne? Also er hält es für völlig ausgeschlossen, dass sich irgendjemand in diese ältere Frau überhaupt irgendwie nicht verlieben könnte, aber die überhaupt attraktiv finden könnte.
Darum geht es gar nicht. Es geht rein darum. Und das Verrückte ist, die denken ja beide so.
Ja, stimmt.
Die sind ja beide so unterwegs. Hm. Ja? Sie fragt ihn nicht, wie es ging. Ja? Sie hat dann erst gefragt, nachdem er von Yuzu gesprochen hat. Mhm. Und dass er ausgezogen hat, hat er nicht gesagt, aber also dass diese Beziehung irgendwie zu Ende gegangen ist. Dass der da in diesem in dem Hochhaus wohnt, wo dann plötzlich dann ihr Vater und so. Ja, man kennt ja so Menschen, denen erzählt man irgendwas und dann finden die da eine Sache und nehmen das auf, um dann mehr von sich selber zu erzählen. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Und dann kommt das Fotobuch noch und dann erzählt sie davon noch was, ja. Und muss das irgendwie so merken, die sind beide nicht beieinander. Hm. Ja, die sitzen zwar im selben Raum und unterhalten sich, aber reden völlig aneinander vorbei, was das Emotionale oder diese Verbindung miteinander geht. Mhm. Ja, wir beide reden über das Gleiche. Ja, wir meinen das Gleiche. Die beiden, die sprechen einfach nur. Mhm. Ja, er hört ihr zu, wie sie über sich spricht und sie spricht über sie und er will es gar nicht hören und sie fragt ihn nicht, weil sie es nicht interessiert. Er fragt sie eigentlich auch nicht, weil sie es ihn, also ihn das eigentlich auch nicht interessiert. Und miteinander schlafen können sie auch nicht. Und jetzt hocken sie einfach zusammen und ja, dann macht er halt dann irgendwann, ja, ist klar, gut, den Rest weiß ich schon, diesen 20 Euro, ich verpiss mich jetzt, ciao.
Ja. Ja, es ist so, als ob man so diesen diese Lebensgeschichte, was da passiert ist, erstmal austauschen muss, um dann schlussendlich überhaupt dazu zu kommen, mal Sex zu haben, wenn man das denn wollte, muss man sagen, ne? Aber weil es fühlt sich an wie so ein reiner Austausch von Höflichkeiten irgendwie, dass man so erzählt, was halt die letzten Jahre so passiert ist, ne? Aber nicht aus einem reinen Interesse passiert
ist. Nee, das, überhaupt nicht. Das ist so dieses, das gehört ja zum Spiel dazu.
Ja.
Okay, wenn wir jetzt unsere Bedürfnisse befriedigen wollen, müssen wir das vorher machen. Das macht man offensichtlich so. Ja. Okay, so. Wäre sie nicht aufgewacht, am nächsten Morgen wäre der gleich verschwunden. Mhm. Der hätte seine Sachen genommen und hätte sich, wäre gleich weg. Mhm. Das wäre dem völlig egal gewesen.
Ja.
Sieht er nie wieder.
Wahrscheinlich, ja.
Also, das ist eine, das, ich, also die Situation mit, die ich vorgelesen habe, mit, ja, ciao, also mit 18 Jahren, gut, weiß ich schon Bescheid, alles klar, ciao, Küsschen, Küsschen und so. Ich dachte, das hätte nur gedacht.
Ja.
Ja, ich musste die Passage zweimal lesen, bis ich verstanden habe, das hat er wirklich zu ihr gesagt, dieses Mistschwein. Mhm. Ja? Mhm. Also, einfach, stell mal vor, sitzt du da nach 10 Jahren, hast irgendwie so eine Nacht, es könnte ja was werden können. Gut, klappt es halt nicht beim ersten Mal, mein Gott, aber weißt du, man kennt sich und dann kommt man wieder zusammen und es ist irgendwie schön. Weißt du, man so alte Liebe irgendwie kommt vielleicht mal wieder hoch und so. Nee, vergiss es.
Ja.
Keine Chance. Er ist satt, er hat endlich seinen echten Kaffee getrunken, nicht diese Instant-Scheiße, hat sein Frühstück gegessen und dann verpisst er sich.
Ja,
genau. Ciao, Claire.
Ja,
ich tschüss. Bezahle noch.
Richtig, ja. Ja, nett. Ne?
Also wirklich. Also wirklich.
Ja, wir so schnell wie möglich weg.
Dieser Bastard. Also. Ja. Unmöglich. Ich,
also, war, der sich verhält.
War wirklich schockiert, ja. Nee.
Ja.
Nee.
Hast du zu Claire noch was zu sagen? Sonst würde ich zum nächsten
Mal. Ja, also Claire und die Beziehung mit ihrer Mutter musste natürlich sexueller Natur sein.
Ja.
Habe ich gedacht. Ja, gut, okay. Dann haben sie sexuelle Rivalinnen und ja, gut. Von mir aus. Weiß auch, also diese Story fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich hätte, glaube ich, ein bisschen mehr, gerne mehr gewusst. Also nicht von diesen sexuellen Eskapaden und so, sondern aber das ist so, das sind so Highlights gewesen. Mit 6 ist Vater tot, 7 raus, 11 abgehauen, dann war sie die sexuelle Rivalin von ihrer Mutter und dann war es auch egal.
Mhm.
Ja, also. Das war es im Grunde. Es hat ihn ja nicht interessiert.
Ja.
Hätte es ihn interessiert, hätten wir es gewusst.
Ja, genau, ja. Aber ich meine, auch so haben wir ja Interpretationsangebote, um wieder rum zu psychologisieren, ne? Also man kann ja zum Beispiel auch überlegen, okay, sie war jetzt in so einem Schwesterorden, so einem christlichen Schwesterorden, wo man ja direkt so eine Assoziation hat mit sexueller Abstinenz oder sowas. Vielleicht führt das zu diesem nymphomanischen Verhalten. Das wissen wir alles nicht, aber das sind so Interpretationsangebote, die durch diese Psychologisierung immer wieder gemacht werden, durch verschiedene Figuren einfach.
Das muss ja der Vater, die Mutter ausgewählt haben. Der Vater war ja tot von ihr.
Ja.
Und der Vater selber sei ja sehr umtriebig gewesen. Der war zwar ein guter Vater, aber sehr umtriebig und das wusste ihre Mutter auch. Mhm. Deswegen ist das vielleicht ein guter Punkt, so eine Möglichkeit gewesen, dem ganzen Riegel vorzuschieben, Keuschheitsgelübde ablegen und so weiter, weißt du? So knallhart, das komplette Gegenteil. Jetzt, Leute, ich gebe euch die und ihr macht die ordentlich. So, ja. Mhm. Aber offensichtlich waren alle nicht so keusch.
Ja. Scheint so. Die Welt ist anscheinend böse und will einfach nur Geschlechtsverkehr.
Ja.
Kann es ja nicht sein.
Reine animalische Bedürfnisbefriedigung.
Ja.
Ich fand diesen Begriff von Telemantie noch irgendwie geil. Ich habe den gegoogelt, den gibt's nicht. Es gibt irgendeinen Telemantie-Begriff im World of Warcraft-Universum. Da gibt es irgendeine Quest, was weiß ich. Aber diesen Begriff dazu habe ich nichts gefunden. Ich musste einen ChatGPT fragen und der hatte. Dann der hat er dann ausgespuckt, dass das so ein
Begriff aus Michelle Wellbecks Serotonin ist.
Bitte?
Ein Begriff aus Michelle Wellbecks Serotonin.
Nein, ist. Tatsächlich nicht. Das kam nicht vor. Aber es ist irgendwie so eine Nische, die Ecke einer Nische im Esoterikbereich. So irgendwie wurde das irgendwie erwähnt, aber das ging nicht im Sinne von wir schlagen das Buch auf und gucken, was da steht, sondern es ging im Sinne von Telemantie bedeutet irgendwie Fernwahrnehmung. Ich kann aus der Ferne was wahrnehmen oder so ein Kram alles. Mhm. Also den Begriff, so wie er ihn dort erklärt, gibt es ihn tatsächlich nicht.
Mhm.
Aber ich fand ihn irgendwie cool.
Ja, kannst du ja ausprobieren,
also, jetzt,
wenn du mal Lust
hast. Ja, ich finde das irgendwie, keine, ja, gut, das machen wir ein andermal. Egal. Ja. So, wir, wie geht's denn noch so weiter? Also wir erfahren eigentlich ziemlich viel, ne? Also wir erfahren, wieso die Lebensbedingungen einer Künstlerin sind. Wir erfahren irgendwas von dem Flug AF 232. Ja. Fand ich total interessant, dass es den nicht gab. Ich hätte schwören können, dass es einer von diesen Flügen war, ja. Wir erfahren von Bobos. Das scheint so ein Begriff gewesen zu sein. Tatsächlich, es gibt auch mehrere Artikel dazu.
Echt?
Das ist ein offizieller Begriff, ja, Bobos. Abgekürzt Bourgeois, Bohème.
Ich dachte, so. Das ist einfach so eine abfällige Behauptung von ihm oder so eine abfällige Bezeichnung.
Nee, das ist, Bobos ist ein offizieller Begriff, ein offiziell geprägter Begriff. Mhm. Bedeutet, also ich habe mal, der Satz ist rauskopiert. Der Lebensstil der Bobos führt zusammen, was bisher als unvereinbar galt. Reichtum und Rebellion, beruflicher Erfolg und eine nonkonformistische Haltung, das Denken der Hippies und der unternehmerische Geist der Yuppies. Das gehört dazu. Und diese Menschen wohnen in dieser Loftwohnung. Man kann sich's vorstellen.
Ja.
Da kannst du nur wohnen, wenn du Geld hast, aber ackern gehst du nicht.
Ja, genau. Das ist ja, das ist auch wieder so eine linken Kritik irgendwie, die da drin steckt, ne? Also so eine so Cappuccino-Linker oder sowas, ne? Würde man heute dann vielleicht sagen. Oder würden die Leute sagen, die solche Menschen so bezeichnen möchten, unbedingt, ne? So, um das sozusagen. Ja, genau, das ist, aber politisch wird es ja hier generell wieder so ein bisschen, aber da können wir dann vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Also generell, dass man wieder diese ganzen kapitalismuskritischen Anmerkungen hier hat und so, aber gleichzeitig.
Die kommen dann auch mit rein.
Ja, ja.
Das ist genau das Gleiche. Also er kritisiert durch diese Bobos, ja, dieses linke Bohemtum und gleichzeitig Monsanto als Ultrakonzern und dass seine Chefs und die Vorgesetzten pathologische Lügner sind und er dem gar nicht mitgehen kann.
Das machen wir jetzt gleich mal, weil da würde ich dir mal generell eine Frage stellen, die sehr, sehr eng mit genau diesen ganzen Erzählungen im Prinzip aus der Arbeitswelt, die wir jetzt über das Buch hinweg schon mitbekommen haben, so bekommen haben. Wie ist denn das so zum Lesen für dich, diese Passagen?
Das unglaublich öde.
Ja, genau.
Das wollte ich zum Schluss eigentlich noch sagen, aber gut, dann machen wir es jetzt. Ich finde, wenn sobald Florent anfängt, seine Meinung über irgendetwas kundzutun, ja, sei es der Käsehandel der Welt, sei es jetzt, warum Calvados oder Cidre besser geeignet werden oder genauso gut geeignet werden wie alles andere, bla bla bla. Ist mir völlig egal, was seine Haltung ist zu wenn die Kommunisten das gemacht hätten, dann wäre es was anderes geworden. Genauso mit diesem ganzen Monsanto, das sind alles Lügner und es sind so viele Themen, Abriss über Gentrifizierung, Anstieg der Immobilienpreise der Wohngegend von Claire, weil Vincent Cassell dort Kaffee trinkt, interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, wenn ich das sehe, denke ich, mein Gott, es interessiert mich nicht.
Also diesen Kommunismus-Exkurs, den er da macht, den finde ich zumindest noch ganz interessant, aber ich möchte mal zu dem anderen Thema, zu dieser ganzen Arbeitswelt hier eine Passage vorlesen.
Ja, gerne.
Und möchte gleich vorwegschieben, das sind zwei Sätze, die ich hier vorlese. Also die werden ja immer
Im Grunde nur durch Komma getrennt.
Richtig. Also es sind eigentlich sehr viele Sätze, aber theoretisch werden sie hier nur durch Punkte als zwei gekennzeichnet. So.
Ja.
Es gab keine eindeutigen Beweise für die Gefährlichkeit von GVO und die radikalen Umweltschützer waren meist ahnungslose Blödmänner, aber auch die Unschädlichkeit war nicht bewiesen und meine Vorgesetzten innerhalb des Unternehmens waren schlicht pathologische Lügner. Das war Satz 1 und jetzt schnall dich an. In Wahrheit wusste man nichts oder nahezu nichts über die langfristigen Auswirkungen der genetischen Manipulation von Pflanzen, aber darin lag in meinen Augen nicht einmal das Problem. Das Problem lag darin, dass die Saatguthersteller, die Produzenten von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln durch ihre bloße Existenz auf landwirtschaftlicher Ebene eine zerstörerische und tödliche Position einnahmen. Es lag darin, dass diese auf riesigen Betrieben und der Maximierung des Ertrags pro Hektar basierende intensive Landwirtschaft, diese ganz auf dem Export, auf der Trennung zwischen Landwirtschaft und Viehzucht basierende landwirtschaftliche Industrie, in meinen Augen das genaue Gegenteil dessen war, was man hätte unternehmen müssen, um ein annehmbares Wachstum zu erreichen. Man hätte vielmehr die Qualität in den Vordergrund stellen müssen, lokal konsumieren und lokal produzieren, durch den Rückgriff auf ein komplexes Fruchtfolgesystem und tierische Düngemittel, die Böden und das Grundwasser schonen.
Ja, cool.
Hast du verstanden, was er dir gerade gesagt hat?
Ja, weil ich das zweimal gelesen habe, habe ich das schon verstanden. Ich finde es aber unglaublich, mich nervt es. Wenn ich das sehe, denke ich, mein Gott, fängt er jetzt schon wieder über irgendeinen Kram an.
Ja.
Und dann überlege ich immer, ist das jetzt wichtig? Muss ich das jetzt wissen? Ja. Weil das vielleicht später nochmal wiederkommt oder so, oder wir morgen einen Test drüber schreiben. Oder, also was ist es jetzt? Ja, ich will jetzt auch nicht irgendwelche Passagen überspringen jedes Mal. Mhm. Wir lesen es schon, keine Angst. Aber es nervt mich, es langweilt mich einfach. Und dann gehe ich da durch und die Sätze, du hast es gerade vorgelesen, du hast dann damit zu tun, rauszufinden, okay, was will er jetzt eigentlich gerade von mir? Und gleichzeitig versuchst du dieses Komma-Gewitter irgendwie in sinnvolle Einheiten abzugrenzen, damit du das verstehst, was dort Phase ist, ja, und nicht wieder rückgehst, ach so, okay, da wäre jetzt ein Punkt, da geht es jetzt weiter, ist der nächste Sinnabschnitt, weil selbst Sinnabschnitte sind ja immer noch mit Komma getrennt. Mhm. Ja, das ist okay, aber das ist nicht gut gemacht, finde ich. Ich finde es nicht gut gemacht. Ich kenne lange Sätze, die richtig, richtig lang und verschachtelt sind. Mhm. David Foster Wallace ist ein der Wahnsinnskerl, was das ist. Aber selbst bei dem kannst du folgen. Mhm. Da baust du dir wie so eine kleine Map und weißt, wo du bist. Mhm. Und das ist einfach nur runtergeschrieben und Kommas dazwischen gesetzt.
Ja. Ich habe mich so ein bisschen.
Wie geht's dir denn damit?
Was?
Wie geht's dir denn damit?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich dann im Umkehrschluss, ich habe gar nicht versucht, das zu verstehen oder zu entschlüsseln. Ich habe versucht, die Sinnhaftigkeit dieser Passagen mir irgendwie zu erklären.
An sich.
Genau, richtig.
Ja, ja, so. Okay.
Und ich fand es ganz spannend, dass wir diese Einschübe immer wieder haben, wenn es eigentlich zwischenzeitlich auch um was ganz anderes einfach mal geht. Zum Beispiel eben um die Beziehung zwischen ihm und Claire. Was viel, viel spannender ist erstmal für mich zum Lesen.
Für jeden.
Und gleichzeitig finde ich, dass gerade diese Passagen so stark irgendwie mir klar machen, was so Florents Problem im Großen und Ganzen ist. Denn gerade diese Schreibweise, das alles so hintereinander wegzuschreiben, ohne Punkt und Komma, ich glaube, dass es da ein ernsthaftes Interesse von seiner Seite für diese Themen gibt, die aber keinen anderen interessieren oder alle anderen Personen wahrscheinlich relativ wenig interessieren. Das heißt, das symbolisiert so ein bisschen für mich diese Unmöglichkeit, sich irgendwie anzuschließen an andere Figuren, irgendwelche Gespräche zu führen, über genau diese Themen, die ihn eben interessieren, in einer gewissen Weise, ne? Also,
ja.
Weil das hat ja so eine gewisse, das hat ja was sehr Professionelles und er scheint da ja sehr tief im Thema zu sein und so und hat sehr, sehr starke Meinungen dazu, wie etwas gemacht werden muss. Er redet ja auch dann ganz viel über die Vermarktung dieser drei Käsesorten, warum das nicht funktioniert und so, ne? Und ja. Und da fand ich das zumindest spannend, dieses Perfide, was da drin steckt, an einem Friedhof in der Normandie direkt Käse anzubieten und damit die Touristen irgendwie das fand ich zumindest irgendwie spannend, ne? Aber ansonsten. Ja, aber
das hat so einen übertriebenen Witz.
Ja, genau.
Das war ja gut.
Ja, genau.
Weil er im Gespräch war und schlägt das vor und der andere findet das geil. Ja, gerne. Von sowas gerne mehr.
Ja.
Aber lass halt den ganzen anderen Scheiß weg.
Ja,
vorher.
Deswegen, so. Ich finde ja gerade das spannend und ich würde diese Passagen ja auch am liebsten überspringen.
Ja.
Aber es zeigt mir wiederum, dass. Es zeigt mir eben wiederum, dass diese Person an sich relativ schwierig anzuschließen ist an andere Menschen und dann relativ schwieriger Zugang zu finden ist an ihn.
Absolut.
Und gleichzeitig haben, ich will jetzt nicht sagen wir alle, aber viele von uns haben ja gerade Berufe, wo wir selber sagen, ja, das ist doch eigentlich für alle anderen Menschen, wenn ich denen das jetzt erzähle, wenn mich jemand nach der Arbeit fragt, ist das doch total langweilig. Ich persönlich finde es spannend, mich damit zu beschäftigen, aber wenn ich dem jetzt davon erzähle, der hat mich das doch jetzt nur gefragt, weil er irgendwie höflich sein möchte. Eigentlich ist das Interesse doch gar nicht da, so richtig, ne?
Ja.
Und das ist ja etwas, was wir dann dadurch dann wieder, ja, aus dem Alltag dann einfach irgendwie kennen. Und was diese Situation dann für mich auch so anschlussfähig macht oder Flaubert dann auch für mich so anschlussfähig macht.
Florent,
Entschuldigung, ja, genau. Ja,
Flaubert ist auch gut.
Flaubert, ja.
Ich sehe diese Abschnitte als so ein intellektuelles Rumgewichse. Ich muss jetzt zeigen, dass ich was weiß und was kann und zu diesen Gedanken fähig bin. Ich scheitere hier und ich scheitere dort, aber eigentlich kann ich es ja. Ja, es liegt ja meistens nicht an mir. So irgendwie so diesen Vibe strahlen die dann aus.
Ja.
Es ist so ein Erklären und Erläutern und, oh ja, Florent, erklär mir die Welt, ich weiß es ja nicht.
Mhm.
Weißt du, irgendwie, also wir reden von Florent, also es ist natürlich Michel, der da spricht.
Ja. Es gab noch eine andere Passage, die ich in dem Zusammenhang gerne vorlesen würde.
Gerne.
Und da haben wir, keine Sorge, die geht deutlich schneller. Und da haben wir aber dann direkt einen Kontrast direkt dahinter. Und zwar ist das relativ gegen Ende. Ich muss jetzt nur den Anfang ganz kurz suchen. Kleinen Moment. Genau. Beim Durchqueren des Örtchens Thuri Hakor, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber also auf Seite 134 ist das, ihr werdet dann sehen, wo das ist. Beim Durchqueren des Örtchens Thuri Hakor fragte ich mich jedes Mal, ob es da einen Bezug zu Emmerich gab, und schließlich suchte ich im Internet nach der Antwort, was damals noch nicht so einfach war. Das Netz war längst noch nicht so weit entwickelt, aber schließlich fand ich die Antwort auf der noch im Aufbau befindlichen Seite von Patrimoine Normand, dem Magazin zur Geschichte und Lebenskunst der Normandie. Ja, es gab einen Bezug und sogar einen ganz direkten. Der Marktflecken hatte sich ursprünglich Thuri genannt, dann Hakur nach der Familie. Während der Revolution war er wieder zu Thuri geworden, bevor er im Versuch, die beiden Frankreiche zu versöhnen, seinen derzeitigen Namen Thuri Hakor angenommen hatte. Zu Zeiten Ludwigs des 13. hatte man dort ein gigantisches Schloss zu errichten begonnen, das gelegentlich als das Versailles der Normandie bezeichnet wurde und den Herzögen von Hakur, den damaligen Gouverneuren der Provinz, als Wohnsitz diente. Das während der Revolution nahezu unversehrte Schloss war im August 1944 beim Rückzug der von der 59. Infanteriedivision Staffordshire in die Zange genommenen Division das Reich in Brand geraten. Wenn du dich für Geschichte interessierst, dann interessiert dich das vielleicht tatsächlich. Aber so als Leser, der hier die ganze Zeit mit Sex und mit diesen Gedanken von ihm konfrontiert wird, interessiert einen das eigentlich nicht. Und das Interessante ist, in den Passagen, die danach kommen, erzählt er dann von seiner Studienzeit mit Emmerich, wie die beiden dann in einem Zimmer sitzen, rauchen, Alkohol trinken, Musik hören, es werden dann so diese von diesen Platten erzählt, von der Musik, die gehört haben, und das ist dann anschlussfähig für so viele Menschen zumindest, ne, oder für mehr Menschen, hätte ich jetzt gesagt, ne. Das ist dann etwas, was irgendwie wieder spannend ist, obwohl es ja auch was Alltägliches ist irgendwie, ne, weil es nicht so speziell ist vielleicht und weil viele damit connecten können.
Und mit der Geschichte meinst du jetzt?
Was?
Oder mit der Musik hören.
Mit der Musik hören.
Ja.
Und mit dieser Situation einfach mit einer anderen Person, die man irgendwie cool findet, da zu sitzen.
Ja. So, ne? Es sind drei Ebenen, würde ich fast sagen. Also du hast, wenn die sich über Musik unterhalten, kommen sowas wie Led Zeppelin, Pink Floyd und so weiter. Ja, da würde ich sagen, da können die meisten mitgehen. Ein bisschen weniger geht es bei der Geschichte, um die Ortschaft, und noch weniger geht es um das, was du vorher vorgelesen hast.
Ja,
ich weiß
ja,
schon
ja.
gar nicht. Weißt du, es wird so speziell, du hast immer so, bei dem einen hast du mehr Anknüpfungspunkte als bei dem anderen und bei dem letzten gar keinen mehr. Ja, so. Und wenn es dann noch in den Käsehandel geht, dann halt einfach gar nicht.
Ja, genau. So. Ja. Aber das sind so Sachen wie Kunst, Musik und eben diese Situation, das ist ja was Menschen dann schon irgendwie verbindet und wo wir alle in einer gewissen Weise irgendwie was teilen. Und das Interessante ist, dass hier auch eine Kritik drin zu stecken scheint, dass gerade dieser Alltag und dieses Erwachsenwerden, dieses Älterwerden irgendwie etwas Separierendes hat, dass Menschen getrennt werden. Das wird dann, das kommt dann relativ gut raus, wenn er tatsächlich dann bei Emmerich ist und er herausfindet, dass diese große Leidenschaft für Musik und dieses Spezialwissen, auch was Grunge angeht vor allem, was ihm da attestiert wird, eigentlich gar nicht mehr so richtig da ist, weil dieser Plattenspieler ist verstaubt, der hat anscheinend Ewigkeiten nichts mehr gehört, sondern muss sich dann im Endeffekt zwangsläufig um die ganzen Rechnungen kümmern, um die Bestellung des Landes und dass dieser Betrieb läuft und so, ne? Also diese Leidenschaft eines Menschen, das, was uns eigentlich individuell auszeichnet, wird im Prinzip begraben unter so einer Alltagsschicht im Prinzip. Ne?
Durch Arbeit.
Genau. Also
die Schuld ist die Arbeit, hat er gesagt. Man möchte nicht seine Jugendfreunde sehen, wenn sie erwachsen sind. Und man möchte auch nicht sehen, wie sie scheitern.
Ja.
An einem Scheitern ist die Arbeit schuld.
Genau.
Ja. Also er fährt zu Emmerich. Ne? Ich stelle mir das so ganz eigenartig vor. Ich habe mich auch gefragt, warum ist der denn zwei Tage da gleich? Ja, also, ich meine, ihr habt euch jetzt länger nicht gesehen, man weiß auch nicht, wie man so connected, weißt du, und wenn man dann so zu Leuten fährt, zu denen man länger keinen Kontakt hat, und dann gleich zwei Tage dort bleiben, das kann ja, mit der Haltung ist er ja auch hingefahren. Also genauso wie zum Date mit Claire hat er gesagt, naja, es war jetzt keine gute Entscheidung, es war nicht die schlechteste Entscheidung, es war eine gute, war es auch nicht. Und ich war dann so ein bisschen irritiert. Also die Kühe waren ja das große, war ja so ein roter Faden. Wir haben von Florent mitbekommen, dass er irgendwie auf, er mag Kühe, die beruhigen ihn irgendwie auf irgendeine Weise. Und das lag wohl daran, dass er mit seinen Eltern wandern war, alpin wandern, also in den Bergen. Und er als Kind oder Jugendlicher keinen Bock hatte, da mitzugehen. Und ist dann eher so ein bisschen spazieren gegangen, während die unterwegs waren. Und hat die Kühe beobachtet. Wohl sehr lange. Und auch in der Zeit in der Basse Normandie, wo er jetzt hier in der Käse-Taskforce unterwegs war, hat er das wohl genutzt, um sich da so ein bisschen immer mal so mal wieder einzunorden. So. Und dieses Kuh-Ding wird nochmal aufgegriffen, als sie Musik hören und es ging um Pink Floyd und sagt, hier, dann hole ich mal die Platte raus, Amalgama, und es passt ja wegen den Kühen.
Ah, hm.
So. Es irritiert mich, weil Amalgama mit Kühen nichts zu tun hat. Es gibt, Amalgama ist von Pink Floyd, ist ein Album von 1969 von Pink Floyd. Und es gibt eins von 1970, das nennt sich Atom Heart Mother, da ist eine Kuh drauf, auf dem Cover. Und ich verstehe nicht, ich verstehe diesen Satz nicht.
Okay.
Ob das eine, ob das an der Übersetzung liegt oder ob das bewusst falsch ist oder ob das so ein Insider ist zwischen den beiden, ja. Aber das kommt nicht so raus.
Ja.
Also er holt die Platte raus, die hören sie sich auch an, ja. Das ist ein Doppelalbum, einmal live, einmal Studio, und die hören sich den ersten Song, Chesterfield Meadows oder irgend sowas, hören die sich dort an, und Florent schwärmt von dem Sound, dieser Anlage. Aber ich, das ist tatsächlich dieses Album, und da ist keine Kuh vorne drauf. Da ist die Band drauf auf einem Bild, und neben, also in dem Bild zum Bilderrahmen, und das zeigt dasselbe Bandbild in dem Bilderrahmen. Es wird immer kleiner sozusagen, ja. Es wäre auf dem Folgealbum. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe gegoogelt und ChatGPT gefragt. Alle haben gesagt, es hat nichts miteinander zu tun.
Und Perplexity, was du jetzt kennst.
Ja.
Auch, ja. Ja. Keine Werbung. Hashtag keine Werbung.
Unser heutiger Sponsor.
Ja, genau. ich kann mir das insofern, also es ist interessant, dass dir das aufgefallen ist. Und ich kann mir das insofern erklären, dass wir es ja, glaube ich, generell auch mit einer unzuverlässigen Erzählerperson zu tun haben. Nicht nur dahingehend, dass jemand hier unter Antidepressiva ist, ne, und sich die Stimmung sozusagen der Figur ja potenziell auch, ja, ganz kurz, lass mich ausreden, ganz kurz, dass sich die Stimmung der Figur verändert, aber gleichzeitig auch, dass wir es hier natürlich mit einer Figur zu tun haben, die live sozusagen erinnert, was gerade passiert, und man kann natürlich Sachen auch falsch erinnern.
Ah.
Ne? Also im Endeffekt, dass das gar nicht, also im Endeffekt, dass es Absicht von Wellbeck ist, dass es drinsteckt, das könnte man, ne, weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich finde, selbst wenn es, also wenn er es unabsichtlich falsch drin hat, ergibt es für mich irgendwie Sinn, weil wir es ja hier trotzdem mit dieser subjektiven Person zu tun haben, weißt du? Die ja auf der einen Seite Sachen auch teilweise absichtlich falsch wiedergibt, nicht nur uns gegenüber, aber es gibt ja hier auch in der Passage, die wir haben, die wir jetzt gelesen haben, diesen einen Hinweis darauf, dass er Claire etwas Falsches über seine Beziehung zu Yuzu erzählt hat, nämlich wie diese auseinandergegangen ist. Er hat ja gesagt, sie hat ihn verlassen sozusagen, und damit es nicht so creepy rüberkommt, dass er da einfach
weggegangen ist. Und er hat dieses Filmende gemacht, dass sie wieder nach Japan zurück musste, ja, genau. Und so ein Kram. Und richtig. Er ist ja nicht ausgezogen.
Genau, ja. Und er hat das ja auch, genau, er hat das ja richtig so beschrieben, dass das ja auch so ein schönes Narrativ ist, und ja, der Fakt, dass sie Japanerin ist, hat dem Ganzen noch so eine exotische Note verliehen und so, ne? Also er lügt gerne mal, und da ist für mich so der Punkt gewesen, okay, inwiefern sind nicht einzelne Sachen, die wir hier von ihm jetzt zu lesen bekommen, auch verschönert oder optimiert, sodass das irgendwie passt? Also er sagt sehr, sehr viel Schlechtes schon über
ja,
sich.
Ja, ja, ich verstehe das.
Ja.
Prima, dann, Entschuldigung.
Nee, nur noch die eine Sache, weil wir haben ja auch so seltsame Sachen, die immer als so Highlights seines Tages auch dargestellt werden, die auf einmal so überhöht werden, hauptsächlich das Essen, ne? Also so Bier, ja, die Semmeln, dieser Baiser-Kuchen und so, ne? Also die Beispiele kannst du gar nicht alle aufzählen, ne? So in Hamburg, ne? Oder dieses, dass er so begeistert war, dass in diesem einen Kaffee alle Gerichte mit einem bestimmten Namen begonnen haben und so Variationen voneinander waren und dass das so toll aufbereitet war. Das war in der letzten Folge. Und dahingehend ist es so, dass er natürlich Sachen entweder absichtlich verschönert. Man kann auch sagen oder die Frage stellen, inwiefern wirkt das Captorix da rein, was diese Person, die uns jetzt gerade das alles erzählt, ja auch einnimmt, also inwiefern sorgt diese Steigerung des Hormonspiegels nicht auch dafür, dass das, dass so bestimmte Spitzen in der Geschichte immer mal wieder so schön erscheinen auf einmal, obwohl es was total Alltägliches ist, eine Baiser-Kuchen halt oder Torte, ne? Und gleichzeitig eben auch dann der Fakt, ich habe es eben schon gesagt, dass natürlich auch Sachen falsch erinnert werden können. Entschuldigung, ich habe jetzt viel gesagt.
Nee, also das sind ja, also es ist nicht mal nur so, dass, es stimmt, weil wir erfahren ja die Geschichte, wie er bei Emmerich in diesem Schloss ist, in der Stimme von Florent aus dem aller ersten Abschnitt.
Ganz genau.
Den haben wir nie wieder getroffen.
Als ob jemand das quasi live niederschreibt oder nachdenkt.
Irgendwem
oder
so. Erzählt.
Ja.
Ja, okay, das stimmt, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind jetzt irgendwie bei Seite 100 irgendwas. Mhm. Stimmt, der kam auch nie wieder. Mhm. Also der Erzähler, den wir haben, der sitzt quasi noch ein Stück außerhalb. Okay, das wäre ja was. Und ich würde es auch verstehen, dass er besonders Sachen hervorhebt. Natürlich hebt er sich in seinem Licht irgendwie vor. Oder das Essen oder was auch immer. Krass wäre es, wenn das mit Capdrix irgendwie zu tun hat in der Zeit. Was wissen wir ja auch nicht, ob er es noch nimmt oder nicht. Doch,
das gehört zum Alltag dazu.
Ja, das gehört dazu. Was ich aber trotzdem, wo es nicht hinpasst, ist, warum dann da? Also warum dann bei Amagama und der Kuh, die nichts miteinander zu tun haben? Wo doch Aymeric eigentlich 5000 Platten hat und so ein absoluter Musiknerd ist. Mit allem drum dran. Ja, in der Geschichte. Als Buch, wenn das falsch ist, ja, und also, das muss ja von einem Lektorat abgenommen werden. Hm. Ja, das ist ja, muss ja gucken, ob da irgendein Fehler ist. Oder meinst du wirklich das oder meinst du eigentlich das andere Album? Da muss er ja wahrscheinlich gesagt haben, nee, ich meine schon das. Ja, aber warum? Also warum da? Also das hat keinen Mehrwert für diese Geschichte.
Nee, das hat höchstens
gar nichts.
Nee, das hat höchstens einen Mehrwert, wenn man sich sehr gut auskennt mit Musik und dann einem so einen Hinweis auf einmal einfällt und warte mal und sich denkt, das war doch irgendwie anders eigentlich. So wie es dir jetzt im Endeffekt ging, ne?
Ja, aber ist die Irritierung einfach nur ein roter Hering oder ist es jetzt, hat er irgendwas?
Ja. Also es wäre ich verstehe es auch nicht, aber ich habe nur versucht, mir quasi jetzt.
Ja, nee, ja, ist richtig.
So zu erklären, wie das irgendwie sinnvoll sein könnte. Und dass es kein Fehler von Wareback und dem Verlag ist, ne? Weil, also.
Nee, eben genau, das unterschließt es nämlich aus,
genau, ja. Genau, ist nämlich genau das, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass wir es ja nicht hier mit der Stimme von Wareback zu tun haben, sondern mit der Stimme von Florent, wie er quasi live nachdenkt.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und da können solche Fehler natürlich mal passieren. Die Frage ist, ob dieser Fehler jetzt so groß ist, dass es irgendjemandem auffällt, der sich jetzt nicht mit Musik auseinandersetzt. Wahrscheinlich nicht.
Oder? Ja, gut, weiß ich ja nicht. Oder es stellt sich raus, dass viele, viele Sachen von dem, was er uns erzählt hat, einfach gar nicht stimmen. Ja. Und das ist vielleicht so eine Möglichkeit, da einen Hinweis zu bekommen. Also das wäre schon richtig Fährten legen gerade. Ja. Was cool wäre, dass man rausfinden könnte. Weil du hast zwei Fakten, die nicht zusammenpassen. Das kann man ja checken. Ja. Ui. Die kannst du checken und rausfinden, passen die nicht zusammen. Und dann könnt, also, ne? Und es könnte ja auch einfach sein, vielleicht gab es einfach keine Claire. Oder die Claire war eine ganz andere. Mhm. Oder mit Kate ist es ganz anders auseinandergegangen. Mhm. Oder. Ich meine, er steht nie in einem guten Licht dort, wenn das Zeug vorbeigeht, ja, die Beziehungen. Mhm. Aber es könnte sein, dass wir einfach Sachen erfahren oder vorenthalten bekommen, tatsächlich.
Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Sachen, die er hier live nachdenkt, mehr oder weniger im Unbewussten einfach passieren. Dass so Hinweise gestreut werden, dass er sich auf was vorbereitet. Wir sind jetzt schon da fast im Ausblick tatsächlich. Weil es gibt ja so ein paar Hinweise darauf auch, dass es möglicherweise so etwas wie ein Lebensende bei ihm geben könnte. Ne? Es wird ja beschrieben, dass Baudelaire zum Beispiel mit 46 Jahren gestorben ist. Da gibt es dann auch ein Zitat von noch einem anderen, das habe ich jetzt leider vergessen, wer das war. Und das ist ja auch gerade im Zusammenhang mit den Platten, wird ja gesagt, sie haben diese eine Platte von Jimi Hendrix von einem Live-Konzert gehört, die nicht besonders gut sein soll, wie er feststellt. Aber das war 3 Wochen vor seinem Tod. Das heißt, wir haben hier schon so eine leichte Hinführung
zum
Tod hin. Weil, also genau, 46 Jahre bei Baudelaire, weil er halt auch 46 Jahre ist zu dem Zeitpunkt jetzt der Geschichte. Ne? Also Florent, so.
Ja.
Also es gibt so Hinweise darauf, dass sich hier jemand irgendwie unterbewusst auf so einen Austritt aus dem Leben vorbereiten könnte irgendwie. Ne? Also das schleicht sich
oder
so rein.
Oder es rechtfertigen.
Ja.
Ja.
Also generell ja auch schon die Frage, warum setzt man sich hin und denkt nochmal über alle möglichen Stationen seines einzelnen Lebens in Ruhe nach, so, ne?
Ich glaube fast nicht, dass das Hinsetzen und, also wirkt es nicht, wie hinsetzen und ich überlege und schreibe das auf, sondern es wirkt wie so ein Train of Thought, so ein Gedankenzug, so ein, einfach, weißt du, so einfach so runter, ist einfach runtergeschrieben, ja, und, ach ja, stimmt, da war ja sie noch und dann ist mir Kate noch eingefallen, dann kommt das noch und zwischendurch rechts und links, rechts und links, rechts und links und wieder zurück und dann geht's irgendwie, stolpert er sich dann so trotzdem noch chronologisch, nee, ist es ja nicht, stolpert er sich trotzdem irgendwie durch sein Leben durch, aber eher so vielleicht so Mindmap-artig. Ja, du kommst zu einem Knotenpunkt, dann gehst du zum nächsten und irgendwie geht es weiter. So, ja, so das Gefühl habe ich. Es wirkt wie so, wie gedacht. Als würde das alles gedacht sein, nicht aufgeschrieben. Das denkt einer.
Ja.
In einer halben Stunde.
Ja, genau, richtig. So relativ ungeordnet, genau. Ja. Einfach das macht was mich so
irre manchmal.
Kommt. Ja. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich auch gar nichts weiter für heute tatsächlich. Hast du noch was, über was du sprechen möchtest?
Nee, über das Lesen an sich haben wir jetzt schon gesprochen, aber da ging es ja eher um die, um diese komischen ausschweifenden Situationen. Ich finde es erstaunlicherweise, finde ich es bei dem Buch so ein bisschen anstrengend, da jedes Mal zu gucken, wo ist er denn jetzt nur eigentlich? Also zumal das ja nicht mal nur in den Abschnitten wechselt, sondern auch einfach in den Sätzen. Ja, also das wechselt in den Sätzen, wechseln Themen, Gedanken und sind wir jetzt im Gedanken oder sind wir jetzt in der Handlung wieder drin? Ne? Und wenn ja, wo? Was macht er jetzt? Denkt er über die Handlung nach oder führt er sie aus? Ja, dieses von wegen, ich gehe jetzt, tschüss, ciao. Und das ist schon ein bisschen sperrig, muss ich sagen. Ja?
Absolut, ja. Aber ich finde das auf der anderen Seite dann auch wiederum interessant. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn ich das Buch einfach nur so lesen würde, ohne zu wissen, dass ich eine Podcast-Folge vorbereiten darf, dann würde mir das wesentlich schwerer fallen. So ist es dann doch sehr ergiebig, wenn man dann nochmal drüber nachdenkt.
Unbedingt.
Und dann diese ganzen Themen rauszieht und dann darüber sprechen kann. Dann macht es hier Spaß. Einfach so für zwischendurch zum Lesen ist das nichts.
Nein. Ja. Hätte absolut. Ich auch keinen
Spaß. Es ist sehr anstrengend.
Ja, hätte ich weggelegt.
Ja.
Also 100 Seiten gebe ich im Buch. Okay. Wenn es mich bis dahin hat, dann lese ich weiter. Aber das nicht. Wir brauchen, glaube ich, auch die Zeit, um das so ein bisschen zu sortieren. Ja, einfach nur mal zu gucken, was ist jetzt eigentlich passiert? Also wirklich, was ist Handlung in diesem Buch? Und was sind nur Gedanken und Erinnerungen und Resümees?
Genau, ja. Und gerade weil diese ja ständig auch innerhalb von Sätzen oder innerhalb von wenigen Passagen dann wechseln, ist es auch so schwierig, eine Zusammenfassung davon zu machen irgendwie. Ne? Also eigentlich, mir ist aufgefallen, wenn ich diese Vorbereitung mache und nochmal erzähle, was beim letzten Mal passiert ist, ist jetzt bisher nur zweimal gewesen, aber ich glaube, es wird so weitergehen. Ich werde im Prinzip immer wieder erzählen, was das für ein Typ ist, die Ausgangssituation, die wir zu Beginn bekommen haben und dann in ganz, ganz kurzen Momenten einfach nur, ja, was ist eigentlich dahingehend so passiert und dann lässt sich das irgendwann runterbrechen auf, ja, er hatte wieder Gedanken zu einer bestimmten Beziehung und das ist wieder ein bisschen anders als bei der davor, aber eigentlich doch sehr ähnlich und das hat sowas Potenzierendes, sowas, als ob da immer irgendwie so ein neuer Aspekt diesem Leben hinzugefügt wird, der aber jetzt nicht sich in der Handlung zusammenfassen lässt, sondern es sind einfach verschiedene Motive, die dort reingearbeitet werden. So. Und das macht es so schwierig, weil da so wenig Handlung ist einfach.
Ein krasser Gegensatz zu unseren Protagonisten bei Stephen King, von denen wir ja gar nichts wussten.
Richtig.
Ja. Das waren ja quasi stereotype Charaktere, die ja nur gehandelt haben. Es war ja nur ausschließlich Handlung und Situationen und so weiter.
Wobei wir auch viele Gedanken hatten, aber es ging schneller weiter. Also es hat nochmal eher, wurde nochmal eher erzählt und dann ist das passiert. Und wir hatten im Prinzip einzelne Plotpoints immer wieder. Die haben wir hier einfach nicht.
Es gab Plotpoints, die gibt es
nicht. Ja, oder nur so wenige zumindest.
Gibt's nicht. Hier. Vielleicht können wir zum Schluss mal so eine Chronologie aufstellen. Weißt du, so Ära Kate. Die Kate-Ära war zuerst da. Danach kam danach? Claire oder was?
Ja, kam danach, ja.
So,
vielleicht kam noch jemand dazwischen, das wäre mal vielleicht auch.
Ja, vielleicht kam da noch mal Marie-Hélène oder irgend sowas ganz kurz, aber dann haben wir so eine Reihenfolge. Mhm. Nicht in Jahren, aber so mit Frauen. Ja, dann wissen wir, okay, Kate war die erste und jetzt irgendwann nach Claire kommt wohl Camille.
Was ja sehr lange zu gehen scheint anscheinend. Ne? Also die glücklichsten Jahre meines Lebens. Mal gucken, wie das
so. Ja, und sie war ja auch der Grund, warum er das Haus unten in Spanien gekauft hat.
Ja, Genau.
Was er später mit Yuzo, die war ja die letzte, beziehungsweise Claire Teil 2 war die letzte jetzt, mit Yuzo dann irgendwie dann einen Urlaub machen konnte. Mhm. Oh mein Gott.
Ja.
Na gut, aber ich glaube, wir hangeln uns da ein bisschen durch.
Ja, das es ist auch chronologisch schwer zu sagen, was jetzt wann war. Ne? Das merkt man so ein bisschen. Es ist eigentlich, das kommt einem eher vor wie so ein Dauerzustand eigentlich. Ne?
Obwohl er die Jahre sagt. Er sagt ja zwischendurch die Jahreszahlen.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, das bleibt nicht hängen bei mir.
Mhm.
Ich denke, das merkst du dir jetzt einfach. Bau dir einfach eine Map. Ja, so ein Kalender im Kopf, wer jetzt wo war, es kann ja nicht so schwer sein, aber trotzdem, das ist dann so, er bleibt ja nicht lange in den Situationen, er geht ja ganz schnell raus. Mhm. Ja, so wie King da irgendwas aufbaut und beschreibt und so ein Kram, das haben wir hier ja gar nicht.
Ja.
Ja, das ist ja ganz viel, außer das Essen natürlich, das wird ganz groß
gemacht. Auch keine Welt, ne? Also man man hat überhaupt keine, also klar, es werden immer wieder diese, genau, ja, aber es werden immer mal wieder so Wohnungen und Häuser beschrieben und so, aber zum Beispiel diese ganze, diese ganzen Passagen, wenn es um seine Arbeit geht, da hat man ja keinen Raum, den man sich vorstellen kann irgendwie. Ne? Das
nichts.
Ist ja gar nicht da. Nein, ne? Es ist ja eigentlich, und das macht
ja
es auch so.
Er hat ja nicht mal den Akt seiner Arbeit selber beschrieben.
Ja, genau. Ja.
Außer, dass er sitzt und einen Bericht schreibt.
Ja, genau. So, wollen wir beim nächsten Mal gucken, wie es dann weitergeht. Einfach.
Ich bin sehr gespannt. Ich wollte gerade noch was sagen, aber jetzt habe ich es einfach vergessen und das ist auch gar nicht schlimm.
Dann fällst du wieder ein beim nächsten Mal.
Auf jeden Fall. So, zum Schluss. Wenn ihr mitreden, mitdiskutieren wollt und wir haben irgendwas vergessen, ihr wisst, was zu tun ist, ihr könnt gerne ins Subreddit Nachwort Podcast gehen und dort einfach rumdiskutieren oder ihr schreibt uns gerne. Es wird wahrscheinlich so sein, wenn ihr das hört, sind wir schon woanders. Habt also ein bisschen Geduld, wir können jetzt hier direkt nicht darauf antworten, sondern machen das einfach im Subreddit oder per DM oder was auch, E-Mail oder Brieftau, ist mir auch egal. So. Das war's von mir.
Ganz kleiner Hinweis noch, das nächste Mal lesen wir die Seiten 148 bis 201.
148?
Bis 201.
Bis 201. Sehr gut. Damit, vielen Dank fürs Zuhören, wer bis dahin noch dran geblieben ist oder vorgespult hat. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.